Hallo, hallo, wir sind die Meeples.
Nee, ich muss wir sind den typischen Spruch von Hupi machen.
Place.
Den typischen Spruch von Hupi machen.
Achso, ja.
Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
des
Podcasts.
Ich kenne den Spruch, dass ich nicht weiß, wie der geht.
Ja, wir sind jetzt beim Teil 2 angekommen, wie angekündigt. Wir haben ziemlich lang gelabert. Es ist sehr facettenreich geworden, was Brettspiel angeht. Lasst es überraschen, was der Inhalt ist. Ihr seht es ja in der Textbeschreibung. Und jetzt viel
schlecht.
Spaß.
Schlecht. Ich habe gerade Phase 10 gespielt. Mir ist schlecht.
Ja. Der Blinddarm muss raus. Verbrenn es.
Ich weiß nicht, aber jetzt die Folge, die jetzt kommt, ist jetzt die, wo wir schon über Phase 10 gesprochen haben.
Wir
werden
sehen.
Ist doch egal.
Gut.
Das haben wir nachträglich rangeschrieben.
Das ist das gut. Intro. Jetzt aber gut hier. So, viel Spaß. Tschüss.
Tschüss. Ugi ist schon im Bett. Ja, und Phase 10 geht ganz schnell. Wir hatten dann jahrelang, viele Jahre lang hatten wir eine Spielegruppe. So wie ihr eure Datsche hattet, eure Laube. Hatten wir halt, wie gesagt, erst den Keller. Und dann später hatte ich noch über Sue und über Sues Freundeskreis und wiederum über deren Freundeskreis hatte ich dann so eine Spielegruppe, wo wir unter anderem halt dann auch die Werwölfe mal gespielt haben. Aber wir haben regelmäßig ein paar Mal im Jahr haben wir uns bei unserer lieben Freundin Sonja Eichler vor allem getroffen, manchmal auch bei uns, manchmal auch bei einem anderen Kumpel und so weiter, und haben da Spieleabende gemacht. Aber so richtig schön oldschool, man trifft sich so am frühen Abend, isst erstmal was, und dann spielt man 5-6 Spiele. Die dürfen auch jeweils pro Spiel gerne 1-2 Stunden gehen, aber das machst du dann bis früh um 4, um 5. Und das mochte ich gerne. Es waren aber so richtig ruhige Abende. Es waren nicht so exzentrische Persönlichkeiten, wie vielleicht dann so ein Hookie oder so, sondern es waren eher so gemächlichere Menschen, wo man vielleicht dann auch nicht ganz über die Stränge schlug, wenn man dann halt irgendwie seine politische Meinung vertrat oder wenn man irgendwie so, man darf ja hier so ein bisschen zynischer und subversiver sein. Dort, und das war so, nee, da ist man ein bisschen artiger. Aber ich mochte das gern. Hat man auch immer Siedler mitgespielt, dachte ich mir, okay, ja, jetzt geht das wieder los. Aber auch wirklich immer so die ganzen Spiele des Jahres durchprobiert. Und das haben wir viele Jahre gemacht. Und dann haben wir auch wahrscheinlich wegen Corona aufgehört und nie wieder reingefunden. Schade.
Schade.
Und einmal hat halt da auch eine uns eingeladen aus dem Freundeskreis. Ihr kennt die auch, ich will jetzt aber den Namen nicht nennen. So einen richtigen großen Trara drum gemacht und heute spielen wir mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten und dann hat die da auch so richtig schön so spanisches Fischgericht gemacht und alle Leute waren vorbereitet
und dann spielen wurde wir der Titel genannt
und wir kannten das alle nicht. Ach, aber die hat gesagt, das ist ihr absolutes Lieblingsspiel und das ist auch so sozial, weil man quatscht da viel nebenbei.
Ja.
Und dann saßen wir da 3 Stunden und das Spiel wurde nicht zu Ende und alle haben sich gelangweilt. Es war furchtbar und wir haben dann einfach so wir müssen dann langsam nach Hause.
Also ja, ich habe auch noch eine andere Freundesgruppe, wo wir auch Spieleabende machen. Das ist aber eher so einmal alle 2 Monate, alle 3 Monate einmal. Und wir haben da auch gern mal Phase 10 gespielt, da habe ich es auch erst kennengelernt. Und die wissen alle jetzt schon inzwischen, die machen ihre Späße mir gegenüber. Na André, wollen wir nicht mal wieder Phase 10 spielen?
Nee.
Weil ich das Spiel so abgrundtief hasse, weil aus genau diesen Gründen. Das Spiel wurde nie fertig. Und dann hast du, das ist ja eine Art Rommi, würde ich sagen, so im Pi mal Daumen. Und du hast deine Hand, um bald rauszukommen, dir fehlt nur noch eine Karte. Ja, dann kommt irgendeiner, legt raus und das Spiel ist vorbei, weil das hört ja dann automatisch immer auf. Nächste Runde geht von vorn los, ich muss wieder von vorne die ganze Scheiße sammeln, die mich so abgefuckt hat. Und das wird mit jeder Phase immer komplexer, teilweise. Und das Spiel wurde einfach nicht fertig. Es hat keinen strategischen Anspruch. Es ist reines Glücksspiel.
Ja.
Es ist das einzige, es ist Glücksspiel. Du hast keinerlei Entscheidungsgewalt, denn du bist ja auch abhängig von der Entscheidung, was dein Spieler vor dir ablegt, damit du die Karte vielleicht nehmen kannst, da offensehbar. Es gibt keine Regel, wo du von irgendjemandem random eine Karte wegnehmen kannst, dass du da noch einen strategischen Anspruch hast. Und am allerschlimmsten die Aussetzenkarte. Dass du eine Möglichkeit hast, jemand nochmal schön in die Fresse zu hauen. Hier, du könntest jetzt im Moment fertig werden. Nein, du musst jetzt aussetzen. Viel Spaß damit. Und das fuckt mich so ab.
Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau an die Regeln erinnern, aber es war ein... Ich hoffe, die hört das jetzt nicht, selbst wenn doch, wir haben die lieb. Und es war eine Erfahrung, aber es war auch ganz schlimm, die Erfahrung.
Ja, es ist,
ich glaube, es haben auch alle da an dem Tag gemerkt, da ist jetzt irgendwie, da ist was zerbrochen in uns. Phase 10.
Und wie gesagt, wenn es mit Uno vergleicht, Uno ist sehr kurzlebig, 5 Minuten Spaß und dann kannst du auch wieder hinlegen. Dort spielst du ja, je mehr Spieler es sind, desto länger dauert's. Und wenn dann alle noch quatschen, dauert's noch länger. Und es hat nichts
gesellschaftliches. Wenn man wenigstens irgendwie das so als Nebenbei-Ding hätte machen können.
Ja.
Also ich sag mal, was ich am meisten liebe, meine Lieblingsart von Spiel auf der ganzen Welt sind so soziale Spiele, die so ein bisschen in die Psyche auch reinbohren.
Könnte ich auch ein paar empfehlen.
Einmal auf der Ebene natürlich von sowas wie Werwolf, das macht halt so auf so einer Ebene Spaß. Und was ich aber mega gerne mochte, war für mich auch so ein absoluter Erleuchtungsmoment, als ich das erste Mal gespielt habe. Nobody's Perfect.
Das ist auch schön. Oh ja, das ist sehr mit,
und,
wo du Leute in die Irre führst.
Das ist, also was ich an dem Spiel doof finde, kann ich ja mal kurz erzählen, als ich das erste Mal gespielt habe, bei meinen lieben Münchner Freundinnen damals.
Ich kann ja auch dann noch ein ähnliches Spiel nennen, was dieselbe Mechanik hat, aber anders,
ja,
schneller funktioniert.
Ich kenne auch mittlerweile einige aus dieser Art, aber ich kenne mir die Namen immer nicht mehr. Und wir haben das erste Mal gespielt und es stellte sich raus, ich war da recht gut in dem Spiel. Und es geht ja darum, andere Leute mit so Fake-Definitionen zu verarschen. Es kommt dann so, was ist, und dann kommt irgendwas, was wahrscheinlich niemand kennt. Und dann muss man sich eine Definition ausdenken. Das geht dann so reihum. Das dauert leider immer recht lange, bis da die ganzen Antworten eingeholt werden.
Ich hab das Spiel bei mir auch zu Hause rumliegen.
Und dann liest halt der Spielführer der Runde die Antworten vor. Und dann müssen die Spieler alle halt auf was tippen. Und bestenfalls überzeugst du ja Leute davon, dass die auf deine Fake-Definition reinfallen. Und dann kriegst du dafür Punkte. So. Und wenn du aber zufällig auch das Richtige rätst, kriegst du da auch einen Punkt. Aber es ist halt extra so angelegt, dass man wahrscheinlich nicht weiß, was die Antwort ist. Und auch ein bisschen raten muss. So. Und nun war ich halt so, dass ich mit meinen Fake-Definitionen immer nur am meisten Leute überzeugen konnte. Also so das eigentliche Spielinhalt, den hätte ich dann ja am besten gemacht, also wäre es logisch gewesen, dass ich auch gewinne. Und wir haben das zu 5 gespielt, ich war aber, glaube ich, 4. von 5. Und ich, ja, irgendwas ist dann aber auch komisch an der Spielmechanik. Und gerade der am schlechtesten war darin.
Ich glaube, du wärst da echt krass, weil
ich. Ja, nee, ich war ja krass. Ich hab ja alles richtig gemacht. Ich hatte nur Würfelpech.
Ach so,
mit Feldern, ja. Ja, genau. Und gerade der aber am schlechtesten war, mit Leute von seinen Definitionen überzeugen, der hat gewonnen, weil der immer auf so Felder kam, du darfst jetzt nochmal so viel Felder vor und so weiter.
Echt?
Da dachte ich mir, ja, aber
die Regel gibt's nur, also ich kenne meine Version so, dass es diese Regel gibt nur für die ganz hinten sind.
Ja, wahrscheinlich war der immer passend gerade so dann ganz hinten, dass der ständig vor durfte.
Okay.
Und dann kam der aber immer auch auf so Felder, wo man als man ist ja normalerweise dann der Spielführer, wenn man selber gerade würfelt und kann eigentlich in der Runde keine Punkte holen.
Genau, der Moderator.
Und er war aber immer gerade auf solche Felder gelandet, wo er das überspringen konnte, wo er in einer Runde war, wo man doch wieder Punkte bekommen konnte. So, und ja, dann hat der halt gewonnen, der am wenigsten Leute von seinen Definitionen überzeugen konnte, und der am meisten Leute von seinen Definitionen überzeugen konnte, halt ich war halt Vorletzter oder so. Ja, und da dachte ich, okay, das Spiel macht Spaß, das ist mir jetzt auch egal, dass ich dann halt nicht gewonnen habe, das ist jetzt nicht so das Relevante, das Spiel hat aber uns einen super Abend beschert, aber trotzdem dachte ich, wir müssen noch mal was an der Spielmechanik machen, weil das sollte dann nicht passieren dürfen, dass jemand da so sich durchmogeln kann mit Würfelglück. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann noch so ähnliche Spiele immer mal gespielt. Und eins davon, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber da geht's drum, dass man die anderen Mitspieler richtig einschätzt. Und man kennt hier, das ist ein bekanntes Spiel, ich komme noch gerade auf den Namen nicht drauf. Ist irgendwas mit Mann und Frau auf dem Cover oder so? Codenames? Vielleicht. Also Codenames habe ich auch schon mal gespielt, aber ich glaube, das war es dann vielleicht nicht. Und da erzähle ich nur noch ganz schnell was zu diesem, wo man irgendwie Partner einschätzen muss und so weiter und Freunde. Unsere gemeinsame Freundin, die Sonja Eichler, die wir ja alle auch sehr gerne haben, die ist halt ein bisschen spezifisch von ihrer Art, aber ich kann mit der auf so einer grundlegenden mentalen Ebene immer gut connecten. Ja, wir haben so eine ähnliche Denke. Und das hat man bei dem Spiel extrem gemerkt, weil ich sie halt wie so ein Buch lesen konnte und habe sie immer perfekt eingeschätzt. Und jede Runde, sie schätzt mich perfekt ein, ich schätze sie perfekt ein. Können wir ja so denken, ja, wie so ein altes Ehepaar.
Nee, das ist nicht Codenames, aber sag mir was.
Und heißt es nicht sogar irgendwas mit, was irgendwie wie so eine Geschlechtsverkehr-Anspielung im Titel hat? Ja, ist egal, vielleicht finde ich es noch raus. So, und Problem war aber, dass meine Frau, damals noch nicht Frau, aber zu dem Zeitpunkt auch schon ewig zusammen, die war dann mit mir zusammen bei diesem Spieleabend. Und wir haben uns überhaupt nicht gut lesen können. Und es war mir aber im Vorfeld bewusst. Also ich wusste, ich kenne ja meine Frau. Und auch heute würde ich noch sagen, das würde wahrscheinlich bei uns sowas immer noch nicht so richtig gut funktionieren. Weil wir sehr verschieden denken, was man ja aber vielleicht auch gerade so manchmal braucht in so einer langjährigen Beziehung. Man nimmt sich bestenfalls nicht komplett ein Ebenbild von sich selber als Partner, dann hat man die gleiche Scheiße doppelt, sondern so ein bisschen...
Ja, vielleicht die Gegensätzlichkeit.
Genau, Gegensätze
sind sie. Ich finde persönlich schon, Gleichheit ist besser.
Und da war es
man sich besser.
Und da war es halt dann wirklich so, dass es so unangenehm war, weil ich dann halt dadurch auch so am Gewinn war gerade, aber ich dachte mir, ich sollte nicht mehr so viele Punkte machen, weil je mehr Punkte ich halt durch diese Symbiose mit unserer Freundin Sonja sammel, desto mehr schneide ich da ins Fleisch unserer Beziehung, weil jedes Mal deutlich wird, ich kenne die Sonja halt besser als meine eigene langjährige Freundin, was das anbelangt. Aber auf so einer Metaebene fühlte ich mich trotzdem bestätigt, weil ich ja wusste, so sind wir als Paar, dass wir uns halt dann nicht so lesen können. Ist schwer zu erklären, aber das fand ich auch mega interessant, dieses Spiel. Was das so mit dem Tisch gemacht hat.
Ja.
Da waren noch viele Fremde da noch mit am Tisch, also die damals noch
fremd waren. Spiel kann man auch sagen.
Genau, genau. Und die hat man dann so richtig wahrgenommen. Ich weiß es gar nicht mehr. War das Spiel auch, wo man so Sachen beantworten musste? Wie hast du schon mal unter der Dusche gepullert? Nee, ich glaube, das war schon wieder ein anderes Spiel. Das war Privacy. Das ist Privacy.
Ach so, ja, das ist einfach nur wirklich so Wahrheit oder pflichtmäßig.
Genau.
Also einfach nur Gesellschaftsspiel.
Genau. Ja, das mag ich auch gerne, das Privacy. Und ja, das, wie gesagt, dieses, ich sage jetzt mal Kennenlernspiel, das war halt da bei den Freunden, wo wir waren übrigens auch in Leipzig.
Mhm.
Das war halt so ein Spiel, das haben die immer rausgeholt, wenn die Leute neu kennengelernt haben, dachte ich, ist eine sehr gute Idee. Kaum ein Wort mit den Leuten gewechselt zu dem Zeitpunkt, dann hier ist Pizza, so, hier ist das Spiel, jetzt lasst uns mal eine Stunde uns auf die Art kennenlernen und auch die Leute, die sich schon kennen, die haben vielleicht dann nochmal irgendwie ein bisschen Gesprächsbedarf. Und genau das, wunderbar.
Das ist ein Spiel, perfektes was du nicht kaufen musst, dann auch einfach so spielen kannst?
Das war zum Kaufen, aber ich dachte mir, das kannst du ja selber basteln.
Nochmal zurück zu Nobody's Perfect.
Ja.
Die schnellere Variante, die dasselbe Spielkonzept hat, nur mit Bildern, heißt Dixit.
Ja, mag ich auch.
Das ist genau dasselbe Prinzip. Du musst kreativ sagen, du legst deine eine Karte in Mischpool, sagst einen Titel dazu, ein Gedicht oder was auch immer.
Ja.
Zumindest, dass es diese Karte irgendwie beschreibt und dann sollen die Leute möglichst eben auf deine Karte voten. Oder nicht voten, weil du willst ja, dass sie eben nicht drauf kommen, dass es deine war. Ja, jedenfalls selbes Prinzip, aber mit Bildern und das macht es dann einfacher, weil du nicht auf dem Zettel noch was schreiben musst. Die Handschrift wird nicht richtig erkannt. Dadurch entlarvt der Moderator dich, dass das schon mal nicht die richtige Antwort sein kann, weil das nicht seine Handschrift ist. Ja, Das macht viele Probleme weg.
Nur einmal gespielt, hat uns Spaß gemacht, auch in dieser besagten Spielerunde. Mhm. Fand ich sehr gut, so ein assoziatives Spiel, wo du ja auch, das, heute könnte man das gut mit so KI-Kunst, denke ich mal, weil das Dixit, das ist ja so, wie ich es in Erinnerung habe, so komische Kunstwerke.
Ja, es gibt verschiedenste Editionen mit gewissen Themen, es ist immer sehr traumhafte Bilder, sag ich jetzt mal, also wirklich so nicht traumhaft schön, sondern einfach so wie in einem Traum, so nichts so.
Manchmal erkennt man gar nicht richtig, was da drauf ist, aber das ist gerade der Witz, weil das finde ich immer mega interessant. Das ist genau das, was das ich meine, ja so mit so psychologischer so Aspekt.
So eine Art Rorschach-Test, genau. Dass du so viel reininterpretieren sollst in die Bilder, das bringt ja nichts, wenn du dann ein Mona-Lisa-Bild hast.
Das
bringt ja nichts.
Genau, und das finde ich nämlich halt gerade interessant, wenn du dann so ein Spiel hast, wo du deine Mitspielenden, ob das Gegner sind oder Verbündete, wo du die lesen musst, wo du dann anwenden musst, okay, ich kenne die Leute, was ich, seit 10 Jahren oder länger. Wie würden die darauf reagieren? Aber manchmal haben die dann auch diesen Gedanken, ich muss dem was legen, was dem Mensch vielleicht hilft. Mhm. Und dadurch kannst du dich so verpassen. Mhm. Ja, wo ich mir denke, legt einfach, was ihr für richtig haltet. Es ist ja meine Aufgabe, euch zu lesen. Ja. Legt nicht das, was ihr denkt, was ich jetzt sehen sollte, sondern ich will doch auf die Probe gestellt werden, ob ich euch gut genug kenne. Und das Dixit mochte ich richtig gerne. Und es gibt noch so ein ähnliches Spiel, was mehr wie so Quartettkarten hat. Ich weiß überhaupt nicht mehr genau, wie die Regeln waren, aber da war zum Beispiel sowas wie, das würde ich mir von so und so viel 1.000 Euro kaufen, und dann hast du so Karten wie eine Yacht und eine Kette und so weiter. Mhm. Ich weiß halt überhaupt nicht mehr, wie das genau funktioniert, aber das war halt auch sowas, wo du halt sagen kannst, okay, ich kenne die Person so gut, die legt überhaupt keinen Wert auf Schmuck, und dann schätzt du die halt so
entsprechend. Also was mir einfiel, wäre eben Codenames, weil es eben genau das ist, wenn du dein Gegenüber, deinen Agenten, so heißt es im Spiel, gut kennst, dann kannst du dann darauf Schlüsse ziehen. Also das Spiel ist so aufgebaut, du hast eine gewisse Matrix aus, sagen wir jetzt einfach mal 4x4 Felder, und du kriegst gesagt im Geheimen als Agent, was du jetzt für Felder bedienen sollst. Du sollst nicht alle Felder bedienen, möglichst nur die du halt bedienen sollst. Und das musst du deinem Gegenüber erklären. Und das tust du, indem du halt mit einem Wort, es darf kein Satz sein, es muss ein Wort sein, Assoziationen herstellst anhand des einen Wortes.
Ja.
Und nennst da noch eine Zahl, denn die Zahl steht dann für die Anzahl der für dieses Wort gedachten Felder.
Ja.
Und dann hast du da, also ich spiele es gerne mit Pictures, weil da so meist so Zweideutigkeiten hast. Und dann sagst du halt Ente 3. Und dann sucht er halt nach einer Ente. Da ist eine Ente, okay, ist das erste. Ja, hier ist es vielleicht ein bisschen kniffliger, weil vielleicht ist es wegen einer Zeitungsente, dass er dann die Zeitung nimmt und so weiter. Und dann musst du halt deinen Partner aber auch gut kennen, dass er das auch so versteht.
Ja.
Und ich habe oft mit Zaku das gespielt, und wir haben uns schon so ein paar Strategien ausgedacht, aber er befolgt diese Strategien nicht. Er weiß, dass ich diese verfolge, und er macht's nicht. Und er denkt dann immer laut, ja, das könnte sein. Und dann fängt er an nachzudenken. Er darf nicht nachdenken, er muss immer das Offensichtlichste nehmen. Und dann, oh ja, das könnte es auch sein. Ich so, nein, du hattest doch gerade die Lösung. Du hättest nur noch drauf tippen müssen. Man muss immer tippen, sonst zählt es nicht. Und dann ist es passiert. Aber nein, er hält sich nicht an unsere Abmachung.
Und das ist doch auch so. Das ist wichtig, dass man vorher irgendwie noch so einen Codierungsschlüssel bei solchen Spielen festlegt. Das habe ich auch mal
mir irgendwann mein Codierungsschlüssel war, dass oft die Dinge, die ich nenne, naheliegende Karten sind und nicht so verstreut. Ist schon ein Hinweis, woran er sich orientieren kann. Und meistens immer das, was er als erstes denkt.
Ja, aber
offensichtlichere.
Also Codenames habe ich auch schon mal gespielt, da kann ich mich jetzt nicht mehr ganz so gut erinnern, aber so ähnliche Spiele, da darf man sich ja dann nicht so absprechen mit den Partnern, aber man kann zumindest vor der Runde sowas sagen wie Urlaub. Man weiß noch nicht, was kommt. So, und dann kommt irgendein Thema, und man muss irgendwie unabhängig voneinander zu irgendwas Karten legen, und je nach Übereinstimmung gibt's dann halt, und dann hast du bestenfalls ein gemeinsames Urlaubserlebnis, wo du dann so abstruse Erinnerung hast an eine Bowlingkugel oder so, dann legen beide Bowlingkugel, weil du vorher den Kodierungsschlüssel Urlaub gegeben hast. Mhm. Finde ich immer mega interessant bei Joko und Klaas, bei den vielen Spielen, die auf ProSieben haben, wo die irgendwie auch mal zusammenspielen müssen, da nutzen die das immer mal, weil die dann häufig ja sowas haben, wo die unabhängig voneinander irgendwas lösen müssen, mit Übereinstimmung. Und es ist immer mega krass, wie die synchronisiert sind im Kopf, durch die jahrelange Freundschaft und Zusammenarbeit. Da gucke ich mir manchmal auch so ein paar Strategien an. Wir haben immer viele Spiele, die ich gern mal hier auch in so einer Workshop-Gruppe mal mitspielen würde. Ich kann die immer nicht merken, das ist so dumm. Aber das sind immer so Sachen, da brauchst du kein Spielbrett. Wir sitzen jetzt hier vor einem Tisch voller Gemüse und Obst.
Es gibt eins, wo jeder hat seine Buntstiftfarbe und dann so ein bisschen wie Werwölfe. Und einer ist der Fake Artist, nennt sich das Spiel auch so. Es ist ein Überbegriff bekannt und dann noch der Unterbegriff. Jeder weiß den Unterbegriff der Teilnehmenden, außer der Fake Artist. Der muss so tun, als weiß er, was das Ding ist. Und am Ende wird dann ausgewertet, wer ist der Fake-Artist, ist die schnellere Variante Werwölfe, macht auch Spaß und weiß nur nicht, ob man das spielen kann mit Leuten, die halt zeichnen können. Der Clou an der Sache ist, du der Reihe rum, jeder macht aber nur eine Linie. Die Linie kann auch mehrmals gekringelt sein, bis du dann irgendwann loslässt. Und jetzt machst du zweimal rundum, dass jeder zweimal dran war und so legst du dann fest, anhand der Farben ja auch, wer was gemalt hat, das sieht jetzt aber sehr gewollt aus oder nicht gewollt. Ich stopp dann die Aufnahme, Hugi, genau. Genau, für gute Nacht.
Ich geh jetzt ins Bett. Gute Nacht, liebe Zuhörende, bis ein anderes Mal.
Ich glaube, wir sind auch, jetzt ist gleich drei, das war auch so meine Deadline.
Okay.
Hugi, hast du noch irgendeinen so Brettspiel-Tipp, den du noch ganz schnell in die Runde reinschmeißen willst?
Nein.
Okay.
Also ich würde noch meine Hassspiele durchgehen, das geht ganz fix. Und dann würde ich zum Abschluss noch Empfehlungen geben.
Ja.
Verrücktes Labyrinth.
Verrücktes Labyrinth, okay. Also Hassspiele, die hatten wir so teilweise schon genannt. Platz 3 bei mir, Hassspiele überhaupt, Phase 10. Wir haben die Gründe schon genannt. Zu Codenames noch gesagt, das ist halt auch ein Spiel, was man so gesellschaftlich nimmt, wo man immer nebenher quatschen kann, weil das Spiel auch so ein bisschen vorgibt, weil der diesen einen Begriff sagt, der muss manchmal sehr lange nachdenken, weil es ist manchmal nicht einfach, einen Begriff zu nennen, wenn von der Gegnerseite auch eine Karte mit einem Vogel drauf ist, kannst du nicht Vogel sagen, geht nicht. Also musst du einen anderen Begriff finden, der irgendwie dahin hingeht. Und du darfst auch keine Wortneuschöpfung machen, geht auch nicht. Und das dauert ein bisschen und dann können die anderen ein bisschen quatschen. Das ist in Ordnung und nicht dieses Frustrierende, ich habe jetzt gleich meine Karte und dann kommt da so ein Idiot und beendet das Spiel vorher. Platz Nummer 2 von meinen Lieblings-Hassspielen ist auch ein Hype-Spiel, nämlich Siedler von Catan. Ich mag Wirtschaftsspiele sehr gern, aber bei Siedler von Catan weiß ich, wenn du von Anfang an schon nicht die richtige Position bekommen hast, kann es dich schon das ganze Spiel kosten. Und das ist eine ganz schlechte Mechanik für ein Spiel, dass es so schlecht gebalanced ist, dass es so schnell schon das Spiel komplett zerstören kann. Und dann noch zu sagen, dann mach's halt aus Spaß. Nee, willst du auch einen gewissen Competitive-Anspruch haben und dann frustriert das einfach nur des Todes. Und dann gibt's ja, wenn du eine 7 würfelst, hast du die Möglichkeit, den Räuber irgendwo hin zu platzieren, jemanden was zu blockieren und eine Ressourcenkarte wegzunehmen, wo du eigentlich mühselig dran gespart hast, sobald du dran bist, was zu bauen. Ganz beschissene Mechanik, hasse ich des Todes. Nichts im Vergleich, wie gesagt, zu Uno, wo es halt kurzlebig ist. Hier geht das nicht, das ist nicht kurzlebig, da spielst du schon einige Stunden dran. Und deswegen frustriert es mich da, jemanden eins reinzudrücken.
Siedler von Catan, auch bei mir so eine Hassliebe. Das erste Mal sehr spät in meinem Leben gespielt. War ich vielleicht dann auch schon so Mitte 20, würde ich jetzt mal grob schätzen. Erstes Spiel, direkt gewonnen, dachte ich, geiles Spiel, habe ich gewonnen. Danach nie wieder gewonnen, sehr oft gespielt in besagter Spielegruppe mit diesen, ja, mit diesen doch ein bisschen so korrekteren Leuten. Und dann irgendwann auch angefangen, das nur noch so laufen zu lassen. So, oh, immer Pech, auch immer viel Würfelpech, scheiß drauf. und mehr so nebenbei was anderes gemacht, bis ich dann irgendwann noch gesagt habe, weißt du was, ich spiele gar nicht mehr mit. Und ich habe das dann immer gehasst, wenn du zu so einem Spieleabend kamst, haben wir dann vielleicht, weiß ich, vielleicht so 3-mal im Jahr so einen Spieleabend gehabt. Und du wusstest, wahrscheinlich jedes Mal wird Siedler gespielt. Und das ist immer so lang. Dann waren die dann haben wir dann teilweise wirklich so strategisch die Spielenden für Siedler gewählt, dass wir gesagt haben, jeder Spieler, der jetzt weniger das Spiel mitspielt, reduziert die Gesamtspielzeit vielleicht um eine Stunde. Mhm. Da haben wir dann wirklich so gesagt, ja, wenn du jetzt nicht mitspielst, aber es ist, dann spiele ich auch nicht mit. Irgendwann waren das dann noch so nur noch 3 Leute, und die haben sich aber auch nicht nehmen lassen, die haben das dann noch durchgezogen. Und wir anderen haben dann halt in der Zeit richtig was Schönes gemacht, nochmal ein bisschen gelabert, nochmal spazieren gegangen, haben vielleicht auch andere Spiele gespielt. Wir haben da teilweise da 3 andere Spiele gespielt. Ja, und die haben da halt nebenbei immer so gewürfelt und sich ihre Erze hin und her geschoben. Naja, gut, viel Spaß. Und ja, und ich habe das dann noch nicht vermisst. Aber
das ist auch das Miese, du kannst dich auch blöd verbünden dann.
Ja.
Und dann ist es noch beschissener, wenn dann zwei Leute gegen dich sind, nur weil die sich gegenseitig ficken, weil die im Pärchen sind. Das fickt mich dann.
Ja, gut, sowas gab es dann bei uns zum Glück nicht in der Form, aber ich habe halt immer so dieses Ding, dass auch viel gegen mich dann an solchen Spielen gearbeitet wird.
Weil, das Spiel zulässt, das ist weil ganz schlimm.
Ich halt auch, das hatte ich dir auch gestern schon erzählt, so diese Eigenschaft habe, dass ich bei Spielen, wo es doch ein bisschen mehr um Strategie oder Wissen geht, da gewinne ich dann meistens. Und das führt dann oft dazu, dass Leute dann davon genervt sind, und ich versuche das halt nicht zu bedienen, ich versuche dann nicht, das irgendwie so raushängen zu lassen, also jetzt hier im Podcast oder wenn ich es dir halt mal so erzähle. Mhm. Aber ich denke, was ist denn das für ein Scheiß? Du spielst halt ein Spiel so gut, wie du es kannst, wirst auch belohnt vom Spiel mit einem Sieg, wenn es ein gutes Spieldesign hat, aber in dem sozialen Kontext kannst du nur verlieren. Weil wenn du gewinnst, dann bist du halt irgendwie ein Arsch und bla bla bla. Mhm. Wenn du verlierst, ist halt auch, kommt dann so eine Schadenfreude vielleicht. Ne? Und ich wusste dann irgendwann gar nicht mehr, wie spielst du das jetzt am besten. Und es gibt viele Spiele, die wurden mir so richtig madig gemacht, obwohl ich die gewonnen habe, weil die Art, wie ich das gewonnen habe, dann vielleicht manchen nicht gefallen hat oder so. Und ich war aber dann, was soll man dann noch spielen? Deswegen lieber als sowas wie Privacy oder sowas. Scheißegal, es wäre am Ende als Erster durchs Ziel durch.
Ein Spiel, was du gerade beschrieben hast, mit denen wird eher umgekehrt, wird den meisten Leuten immer gegönnt, dass sie gewinnen, ist halt auch ein sehr ungebalancedes Spiel. Es ist halt ein Fun-Game. Okay, ich spiele das, ist auch nicht auf meiner Hassliste. Ich spiele es auch manchmal gerne, aber ich spiele es nicht competitive, nämlich Munchkin.
Ja.
Des Todes viele Editionen. Ich habe bei mir zu Hause die Superhelden-Edition, weil ich ja Superhelden-Genre gern mag.
Mhm.
Und ja, kann man mal spielen, aber dann gewinnen meistens die entweder Titten haben oder auf niedlich tun und weißt du nicht gesehen. Also,
hä, warum?
Ist so, weil die dann, weiß ich nicht, das ist so mein Eindruck immer geworden, dass da immer die, oh, das arme Mädel, das kann doch jetzt mal jedes Spiel gewinnen. Dann lass mal die jetzt mal gewinnen.
Echt?
Und vorher sind das dann die krassen Schlachten entstanden, weil die Leute halt sich eins reingedrückt haben gegenseitig. Da wurden die ganzen wichtigen Karten verbrannt. Ja, es ist ja.
Nee, also das haben wir nicht. Also,
aber so kannst du das Spiel ja spielen, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme.
Also auch da wieder meine Geschichte, weil Munchkin ist tatsächlich nach Siedler genau das nächste Ding, wo ich halt so eine besondere Beziehung, dann so eine Hassliebe habe. Ich habe Munchkin vielleicht so 10-mal in meinem Leben gespielt und habe jedes Mal gewonnen. So.
Oh.
So weit, so gut. Und ich habe dann immer so als Spaß, ich ziehe mich zurück aus dem Munchkin-Business, weil ich eine 100% Siegquote bisher habe. Und seit über 10 Jahren mittlerweile ziehe ich das auch durch. Ich werde immer mal wieder gefragt, so, nee, ich habe aktuell noch 100% Siegquote, das lässt mich nicht vermiesen. Aber das Problem ist, Munchkin kannst du tatsächlich gut spielen, wenn du wie ich halt dann auch jahrelang Magic gespielt hast, weil das im Prinzip normale Sammelkarten-Mechanics hat.
Ja.
Nur bei Munchkin
auch viel Glück aber dabei.
Es geht, also...
Das ist du zu Beginn schon kennst, kann
ich mal... Ja, sagen. Klar, aber das ist auch bei Sammelkartenspiel, so dieses Zugglück und so weiter, das gehört mit dazu. Das ist aber was, was du durch strategisches Können halt auch ein Stück weit ausgleichen kannst. Mhm. Und bei Munchkin finde ich aber ein bisschen nervig, die versuchen halt, so dieses Komplexe von einem Sammelkartenspiel zu reduzieren, machen dadurch aber so spielmechanische Fehler, dass die Sache nicht immer eindeutig machen soll. Ja, das ist
manchmal so ein langer Text und dann,
ja,
ich habe es immer noch nicht verstanden.
Aber ganz oft ist es halt auch wirklich uneindeutig, so nach dem Motto, ja, das ist ja auch nur so ein Spaßspiel. Ich denke mir, ja, aber es bringt halt nichts, wenn das nicht eindeutig auf der Karte draufsteht, was die Karte für einen Effekt hat. So, und dann hatten wir, das war dann mein letztes Munchkin-Spiel, auch wieder in dieser besagten Spielerunde. Wir haben zu viert gespielt und jeder gegen jeden. Das war auch bei Magic früher immer so ein beliebtes Format, was ich gerne mitgenommen habe. Und jeder gegen jeden bei Munchkin und im Gegensatz zu Magic nur mit Leuten, die, ich sag mal, eher keine Trading Card Game Erfahrung hatten. Vielleicht mal kurz bei Yu-Gi-Oh! Reingeguckt, vielleicht mal kurz bei Pokémon reingeguckt. Aber ich nur mit meinen vielen Jahren Magic Wissen, muss ich jetzt ganz arrogant auch wieder so sagen, halt total überlegen. Hab das nicht raushängen lassen beim Spiel. Ich habe halt einfach nur das Spiel strategisch nochmal gespielt, war aber relativ schnell kurz vorm Gewinn. Und weil ich aber generell ja dann gerne die Leute auf mich ziehe, wurde relativ früh angefangen, dass alle drei gegen mich spielen, was ich mega arschig finde.
Das geht halt bei dem Spiel, das ist schlimmer.
Geht,
das ist das Schlimme. Das mag
ich. Und dann war nur noch das Metagame, dass ich versuchen musste, nicht zu verlieren, obwohl drei Leute gegen einen spielen. Die haben sich ja gegenseitig gar nicht mehr angreifen können. Und ich krieg diese ganzen krassen Monster rein und muss dann die übelsten Kombos auspacken. So weit, so gut. Ich weiß, ja, so kann man das spielen. Ich habe dann auch nicht gesagt, ach, ist das gemein. Natürlich habe ich es mal so ein bisschen, ja, okay, ich verstehe schon, ich werde wieder angegriffen. Ist ja auch so ein bisschen wie eine Ehre, ja, okay, ich bin für die so eine krasse Bedrohung. Und ich brauchte ja irgendwie immer nur noch diesen einen Siegpunkt oder wie das da lief.
Ja,
dachte, ja, okay, dann machen wir das halt so. Dann verteidige ich mich jetzt hier, wissen Sie, 5, 6, 7 Runden am Stück gegen euren Scheiß. Okay. So weit, so gut. Aber dann das große Problem, wo wir einen riesen Streit hatten. Ich habe nicht gestritten, ich habe nur argumentiert, aber alle haben mich so zusammengestaucht. Und zwar ging es da um Stapelwirkung. Jeder, der Trading Card Games spielt, weiß, wie Stapelwirkung funktioniert.
Was meinst du mit?
Man spielt eine Karte, dann fragt man rum, will da jemand was machen? Wenn nicht, wird die Karte, der Effekt verrechnet, der Effekt wird tritt in Kraft. Das kann sowas sein wie, ich würde dich jetzt angreifen, hat noch jemand was, um irgendwie den Angriff aufzuhalten oder hier irgendwie noch doppelter Schaden oder was drauf zu machen.
Noch ein wanderndes Monster.
Nee, alles gut. So, wenn aber jemand was spielt, geht es wieder von vorne los. Okay, ich würde jetzt hier dein Monster töten. So, hat jemand was dagegen, dann könnte ich zum Beispiel eine Karte spielen. Ja, ich verhindere, dass du das tötest, dann greift's wieder an. Deine Karte ist unbrauchbar, ich habe auch eine Karte voller. So, und die Stapelwirkung ist aber immer, die Karte, die als letztes gespielt wurde, ist die, die als erste verrechnet wird, und die bezieht sich dann wiederum auf die nächste Karte.
Genau.
Die Karte, ich verhindere den Tötungszauber, zerstört den Tötungszauber, also kann der nicht mehr mein Monster töten, so nach dem Motto. So. Stapelwirkung, es musst du sofort kennen, wenn du Sammelkartenspiele spielst.
Das ist auch eine Art Programmierungsreihenfolge. Genau. Ganz genau. Ja.
Und bei dem Spiel war das halt so kombolastig geworden, weil das halt dann schon so Late Game war, wo jeder dann so viele Karten hatte, die sich aufeinander beziehen, dass das mega komplex auf einmal wurde.
Wenn du auch verschiedene Editionen spielt, noch schlimmer.
Und ich habe halt durch diese Stapelwirkung halt mich so lange am Leben gehalten. Und dann kam halt aber immer so, ja, aber das funktioniert jetzt nicht so. Und ich habe immer gesagt, doch, die Stapelwirkung funktioniert so. Ja, aber doch nicht hier. Ich so, Stapelwirkung. Das hast du dir ausgedacht, mit deiner Stapelwirkung. Ich so, ja, ich will euch nicht ärgern, ich will euch nicht trollen. Das ist einfach, Stapelwirkung ist das existiert. Das ist auch bei Munchkin so. Ich habe es natürlich sehr ruhig erklärt. Ich wollte die ja auch nicht irgendwie so vorführen. Da kommt der arrogante Magic-Spieler. Und da haben die bei jeder Karte wieder neu mit mir ausdiskutiert, ob da jetzt die Stapelwirkung auch greift. Ja, aber das ist doch so eine Karte. Jetzt ist es doch aber keine Karte, die erst nach der Karte verrechnet wird, sondern die ist jetzt sofort und du kannst nicht mehr drauf reagieren. Nein, ich kann noch drauf reagieren. Ich kann wieder mit einer Stapelwirkung
reagieren. Das ist doch das
Spiel. Und so wollten die mich halt töten, indem die
verhindern, dass du countern darfst.
Ja, genau. Im Prinzip kann man so sagen.
Das ist keine Stapelwirkung.
Und dann war es irgendwann einfach so, ja, wir machen dein Monster tot. Ja, ich verhindere das. Oh, jetzt fängt er damit schon. Und dann hast du so drei andere Leute, die sich so angucken, mit den Köpfen schütteln und so theatralisch die Arme aufreißen. Ey, das macht keinen Sinn mit dem Typ. Und ich komme mir vor, wie der übelste Arsch, als wäre ich irgendwie so ein Dreijähriger.
So ein Satz viel. Das
ja, also im Prinzip. Und ich kam mir vor, wie halt wirklich der letzte Vollarsch. So wie, ja, jetzt spielen wir halt noch mit dem Dev, das Spiel zu Ende, der spielt ja eh nicht richtig mit nach Regeln, der will ja nur immer gewinnen, der kann einfach nicht verlieren. Ja, ich konnte nicht verlieren, weil ich die Karten gemäß den Regeln gut gespielt habe, aber ich schenke denen doch nicht den Sieg über mich, weil die das halt nicht ertragen, dass es Stapelwirkung gibt. Und das war für mich so... Das, also du merkst ja, wie ich jetzt, das ist 12 Jahre oder so her,
halt noch ganz
du merkst ja, wie das noch in mir drinnen sitzt. Und das ist leider auch, wenn ich das alles mal zusammenfasse, diese Spielegruppe, ich habe da wunderschöne Abende mit denen gehabt.
Aber nicht mit Munchkin.
Ich habe mit Munchkin, das war richtig schön. Du hast ja auch mal gemerkt, wie ich mal vor einem Jahr oder so, ich habe mal vor zwei Jahren zu Silvester mal bei so einem Escape Room Spiel, bei so einem Unlock Spiel mal ganz schön auf die Gosche bekommen habe. Ich dachte, ey Leute, und ich habe das halt an mir. Ich weiß auch, wenn man den Podcast hört, man möchte ja auch manchmal einfach mir auf die Fresse und auch Dave, der labert immer so viel, das ist so ein arroganter Schwein. Ich weiß, dass ich halt irgendwie so eine Art Mensch bin, so polarisieren. Ich kann ja nicht so viel, ich mache das ja nicht, um Leute zu ärgern, ich gebe mir schon die größte Mühe. Aber bei so Spieleabenden merke ich das halt so krass, wie Leute
kommt auf die Leute
mich an. Am liebsten irgendwie nur noch verlieren also sehen wollen.
In unserer also Spielegruppe, wir beleidigen uns aus Fun und es macht jedem Spaß. Und
ja,
dadurch, weil der Stock im Arsch fehlt, ist es so. Und es ist auch ein Running Gag. So, wir müssen dann mal noch ins Regelwerk nachgucken. Das ist wichtig.
Ich sag mal so, die von mir am Anfang erwähnte Keller-Clubraum-Magic-Kartenrunde mit Roy und Matthias und wechselnden anderen Gästen. Das ist übrigens eine Kartenspielrunde, die hatten wir schon zu Schulzeiten, wenn wir Freistunde hatten, da haben wir das schon so gemacht. Könnt euch den Magic-Podcast mal anhören von vor zig Jahren, da haben wir dann schon mehr drüber erzählt. Das war eine entspannte Runde und auch da war es so, da kam dann immer so dieser Running Gag out. Na, Running Gag, es war mehr wie so, ja, der Dave gewinnt ja eh immer, der hat immer am meisten Glück und so
weiter. Das war ein Mantra.
Ja, nee, also ich glaube nicht, dass wenn man hunderte Kartenspiele spielt, dann rein stochastisch geht's dann nicht mehr
um Glück.
Das hat nichts mehr mit Glück zu tun.
Nennt man Skill.
Und es war aber irgendwie dann, hat sich das so eingeschossen, man versucht, wenn es zum Beispiel 1 gegen 1 gegen 1 ist, erstmal einen Dave töten. Ja. Und da fiel den anderen dann immer gar nicht so oft, dass dann so heimlich in meinem Schatten sich der Matthias immer mehr erhoben hat. Dass der Matthias so über die Jahre immer besserer Spieler wurde, der dann so heimlich, so unterm Radar so sein Ding gemacht hat und irgendwann halt konnte der dann sich so eine Armee aufbauen oder was und so, ja, schön alle erstmal auf dem DF, ne? Mhm. Und ja, das ist halt was, das habe ich halt einfach gelernt, aber da wurde ich wenigstens nicht immer so zusammengeschissen, so wegen Regelauslegung. Ja,
die Leute, die Regeln auch würdigen und das auch verstehen, was das heißt. Und in manchen steht auch nie in Regeln, wenn eine Karte sich mit anderen Regeln widerspricht, gilt das, was die Karte sagt.
Ja, genau.
Das habe ich nicht verstanden.
Das ist auch bei Magic die oberste Regel. Du hast ein Regelwerk und fast jede Karte
widerspricht
dem Regelwerk.
Ja.
Und das, was auf der Karte steht, das zählt. Und dann kommen die Stapelwerke und so weiter. Und das war auch immer das Schöne an den Magic-Runden. Man hat sich gegönnt einfach, weil es nichts Schöneres gibt als so eine geile Combo bei Magic. Und wir haben ja gestern auch da über diesen Turing-Test Kram da gequatscht, Karten. Dass halt Magic, das kannst du wie ein Computer programmieren, dann spielt das Kartenspiel sich von alleine und alle Spieler können sich daneben stellen und das Spiel ist dann in so einer Endlosschleife gefangen durch die Kombos. Und bei uns war das immer so, wir haben wie ein Tagebuch geführt und haben dann immer reingeschrieben, wenn irgendwas Besonderes passiert ist bei so einem Spiel. Wenn nichts Besonderes passiert ist, da haben wir einfach nur reingeschrieben, okay, das Spiel ging von 18.57 Uhr bis 19.40 Uhr, gewonnen hat, was ich Roy, zweiter Platz, Matthias, dritter Platz, Dave oder halt was anderes. Und vielleicht noch irgendwie besondere Vorkommnisse. Nö. Und manchmal hast du dann aber auch so ein 4-Stunden-Spiel gehabt und dann hast du dann immer so richtige Romane noch drin stehen und nach teilweise 20 Jahren kann ich noch in dieses Buch reingucken und weiß manchmal genau, was das für ein Spiel war. Ah ja, das was ist das, da auch passiert ist und so, ne? Wo der Matthias irgendwie 10 Kreaturen fusioniert hatte, die hatten dann 100 Angriff und waren unbesiegbar und so weiter. Oder das war das Spiel, wo sich irgendwie der Roy 3 Stunden lang mit einem Lebenspunkt noch so durchgeschlagen hat. Das ist so schön, ne? Und das würdigst du auch. Und da kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass es da mal so einen Streit gab oder was. Du feierst das ab, auch wenn du im letzten Moment verlierst. Du feierst das ab, wenn ein Gegner dann noch so ein Ding aus dem Ärmel schüttelt im letzten Moment. Und deswegen.
Das ist halt so ein Yu-Gi-Oh! Fight-mäßig auch so dieses.
Ja,
also ich habe so keinen so epischen Moment kenne ich von der
Serie. Ja, Yu-Gi-Oh! Ist sehr auf schnelles Spiel ausgelegt. Ja,
ich meine jetzt rein aus der Serie.
Ja, klar. Also so episches Zeug. Aber ich finde, das ist halt auch die Stärke von Magic. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen leider, denn dann sind wir auch bald durch. Wie gesagt, wir hatten schon Magic-Podcast, also das möchte ich nochmal sagen. Bei Magic ist halt das Schöne, du hast natürlich unendlich viele Spiele, die da entstehen können und immer wieder magische Momente, und du hast bei Magic Formate, wie zum Beispiel Commander, die einfach auf so einen richtig langen Abend ausgelegt sind. So, 4 Leute bekämpfen sich gegenseitig, 3 Leute bekämpfen sich gegenseitig. Und es ist so gemacht, dass du nicht sofort das Spiel beendest, dass du nicht irgendwie in 3 Runden fertig bist, sondern so, okay, wir haben jetzt hier richtig viele Karten, wir haben richtig viele Lebenspunkte, wir gönnen uns die Zeit, uns so langsam aufzubauen. Und wenn du so mehrere Gegner hast, dann bist du vielleicht doch mal ein bisschen defensiver und sagst nicht, so, ich greife dich mit allem an, was ich habe. Oh, meine ganze Verteidigung ist weg. Sondern alle haben genug Zeit, an ihrer Strategie ein bisschen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, Yu-Gi-Oh! Habe ich neulich mal mir mal so irgendwie Statistik angeguckt.
Weil die Regeln so krass
machen. Ja, Yu-Gi-Oh! Ist total drüber.
Aber XYZ-Fusion und so ein Rotz.
Es ist ja nah dran in gewisser Weise an Magic. Aber bei Yu-Gi-Oh! Ist die durchschnittliche Dauer eines Profispiels ist eine Runde. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Runde. Und bei Magic, wenn es so 1 gegen 1 Spiele sind, das ist auch so Richtung 4 Runden, das ist auch nicht viel, weil das halt so, haben wir gestern auch drüber gequatscht, weil das halt sehr auf Aggro dann geht. Schnell viel Schaden austeilen, bevor überhaupt jemand auf die Idee kommt, irgendwelche Kombos zu starten. Aber halt so diese schönen abendfüllenden, commandermäßigen Magic-Duelle. Und dann kannst du nebenbei so geil noch irgendwie quatschen und so Trash-Talk und.
Mag ich.
Ach, das ist schön. Ach, ich liebe das. Und wir hatten ja noch unser selber gemachtes Magic, wo die Karten alle ein bisschen frecher waren. Das ist für mich so fast das perfekte soziale Happening. Oder halt so diese Kennenlern-Dinger, Privacy,
ne? Aber du hast ja auch ganz viel Magic gespielt, also du kennst das ja so und das verbindest du ja emotional gleich damit, dass es was Schönes ist und dass man die Möglichkeit hat zum Happening und Quatschen.
Ja, und umso trauriger, dass ich halt seit vielen Jahren da niemand mehr finde, mit dem ich das
nicht spielen. Stimmt, also Zako ist da auch sehr froh, dass er uns hat, weil das einfach schöne Alltagsabwechslung ist. So einmal die Woche, Spieleabend, geil. Er postet auch in unserer Gruppe immer jedes Mal ein neues Meme im Kontext zum Spieleabend.
Ach, schön. Ja, das fehlt mir echt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, so je älter man wird und desto mehr man halt mehr irgendwie da, das ist auch weg. Und ich habe ja jetzt den Workshop, der für mich dann morgen wahrscheinlich auch schon durch sein wird, habe ich jetzt für mich jetzt auch die Tradition schon seit Jahren eingeführt. Ich bringe Spiele mit. Mhm. Teilweise selber gemachte Spiele. Kannst du
immer machen, ich bin immer für Spiele zusammen.
Genau,
ich also. Ich bin Brettspiele nicht Experte, sondern Lover.
Ja. Und ich gucke dann halt immer, was mir auch Spaß macht. Und deswegen bringe ich halt gerne solche Escape Room Spiele mit. Haben wir ja gestern auch was gespielt. Für sich halt, ja. Das war auch schön, haben wir auch schön in der Gruppe. Ich weiß, das ist immer so, das kann auch zu Stress führen. Ja. Aber trotzdem, gestern war schön harmonisch, hat gut geklappt. Und ja, das Cluedo war ein bisschen langweilig, haben wir wieder gespielt. Aber halt viel auch so selber gebautes Zeug. Wir haben ja auch dieses Check in the Box Ding. You don't know Jack. Das haben wir ja auch mal eine Zeit lang gespielt.
Online-Ding, ne?
Ja, also.
Kannst du immer mit freundlich
connecten. Auf Steam kannst du das
zum Beispiel. Genau, da gibt's verschiedene
Das Nummern macht auch Spaß.
Ja, da gibt's coole
Sachen. Das ist ja auch so ähnlich wie Cards Against Humanity dann teilweise. Mir ist es halt wichtig, dass das halt auch was ist, wo man auch mal ein bisschen quatschen darf über was. Ne? Dass man auch mal ein bisschen albern sein darf.
Mal jetzt noch verschiedene Punkte durchzurushen, weil wir waren eigentlich noch bei meinen Top 3 Hassspielen.
Aber hatten, ja, stimmt.
Noch, ich habe mich abgeschlossen. Erstmal noch reingekriegt, du hast ja von diesem Logbuch erzählt, mit diesem, wann was passiert so. Das macht Sarko. Der hat da so ein Logbuch.
Das ist gut.
Und jede Sitzung, je nachdem, was wir gespielt haben, wird das notiert mit einer schönen Tabelle, mit Übersicht, wie viele Punkte hat jeder. Und wir sind alle fein miteinander. Wir haben keinerlei Hass auf den anderen. Und es gibt einen Spieler, der ist halt meistens immer gut und wir gönnen den das halt auch, weil er auch ein guter Typ ist und alles. Das ist schön harmonisch. Also wir sind keine krassen Hater, weil der eine jetzt gewonnen hat, hassen wir den des Todes. Das gibt's nicht. Diesen Neid auch, diesen Spiel verloren Neid.
Das ist halt das Schlimmste, wenn du so Leute drin hast, die dann wirklich so krampfhaft auf Gewinn in so eine Runde reingehen. Die verlieren
können aber auch.
Und
ich kann gut verlieren.
Ja.
Ich hab da auch Spaß mit verlieren können.
Ja, und deswegen sage ich auch, für mich ist es wirklich, das meine ich wirklich ganz ehrlich, es ist scheißegal, ob ich das Spiel gewinne, wenn die Reise geil war, wenn das richtig Laune gemacht hat.
Ja.
Und ich fand dann auch schön, dass ich gestern bei dem Cluedo zumindest die Lösung gefunden habe, auch wenn ich nicht rechtzeitig dann da die Lösung vortragen konnte vor dir und dann hast du halt gewonnen und dann dachte ich mir, ist mir scheißegal, weil ich bin drauf gekommen, das ist doch der Sinn des Spiels. Ich hatte den
Verdacht auch in die Richtung, mir fehlt halt nur noch der Ort.
Und dann war halt für mich das auch so schön, aber die Reise war ehrlich gesagt nicht so besonders, ja. Das war ein bisschen langweilig.
Geht ja zu seins gemacht.
Ja, aber für mich halt wirklich so Interaktion ist geil und am allerschönsten finde ich daher Spiele, wo man nicht kompetitiv, sondern kooperativ spielt, wo alle an einem Strang ziehen, so wie
auch zu Pandemie zum Beispiel. Die ich noch machen würde.
Und da habe ich auch echt schöne Spiele, dieses Five Minute Dungeon, was wir auch schon mal gemeinsam gespielt haben. Das ist so für mich eigentlich so die letzten zig Jahre, das wo ich auch versuche,
Escape zu spielen. Bei den Empfehlungen bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Bestimmt einige kennst du gar nicht. Okay, Platz 1 von meinen, um den Kreis zu schließen.
Stimmt.
Hassspielen überhaupt of all time. Ich nenne es das Spiel, das meistgehypteste Spiel, was gleichzeitig das beschissenste ist, so auf dem Level. Also, dass es so gehypt ist, dass es wiederum aber auch gleichzeitig so beschissen ist, kenne ich kein anderes Beispiel. Ist Monopoly.
Ja.
Pures Glücksspiel. Zu 97% Glücksspiel. 3% gebe ich noch strategischen Einfluss, nämlich das Verhandeln, wo es dann darum geht, wer welche Straßen kriegt. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, okay, das ist kein pures Glücksspiel, da heißt es Glücksspiel, weil nach Monopoly-Regeln, wenn du auf dem Feld kommst, musst du kaufen, wenn du es nicht willst, wird eine Auktion gestartet und irgendwer kriegt dann diese Straße. Und das machst du dann die ganzen Runden rum, dann hat jeder die Straßen, jeder verteilt seine Straßen, dann geht es nur noch darum, wer als erstes pleite geht. Oh cool, hast du richtig strategischen Einfluss drauf gehabt, cool. Öde. Die Skins-Sachen, sag ich mal, ist ja, kann manchmal witzig sein, kann manchmal anregen, die Leute das zu kaufen. Eine Freundin hat sich Monopoly geholt, weil es mit Rick and Morty zu tun hat. Ja. Wir haben es mal gespielt für sie, auch mit Taco. Taco hasst Monopoly auch. Dann, wenn ich Monopoly spiele, ich spiele es komplett nicht competitive. Ich nehme das überhaupt nicht mehr ernst. Ich spiele halt so, dass ich Hauptsache, ich krieg die gelben Straßen. Und wenn ich nicht alle gelben Straßen vorher selbst gesammelt habe, verkaufe ich all meine anderen Straßen, die ich bekommen habe. Hauptsache, ich krieg diese gelben Straßen. Das ist meine Hidden Quest. Und wenn ich sie erreicht habe, habe ich in meinem Herzen das Spiel gewonnen. So wird es nämlich gespielt.
Ja.
Ja, so macht man einen Deal mit einem Scheißspiel. Dass man da noch irgendwo Spaß draus gewinnt. Trotzdem, wenn mich jemand fragt, willst du Monopoly mit mir spielen, dann eher nein. Das lohnt sich für mich nicht.
Ja, das ist wirklich sinnlos. Ja,
genau. Gut, ansonsten Top-Spiele, die ich empfehlen kann, die auf jeden Fall komplexer sind. Wenn man da Interesse hat, google das gern mal. Ich versuch's auch so deutlich wie möglich zu sagen. Und ich unterteile es auch in Genres, sage ich mal, in Nischengenres. Weil Kartenspiel ist jetzt nicht das Genre per se, sondern schon dann eine Stufe niedriger. Mhm. Und zwar fange ich erstmal mit Kartenspielen an. Das eines meiner beliebtesten und beliebten Kartenspiele ist Dominion.
Mhm.
Das Genre, das nennt man Deckbuilder Game.
Mhm.
Manche, die sich jetzt nicht so auskennen, sagen, ja, aber Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, das ist auch ein Deckbuilder-Game, weil ich bilde ja mein Deck und dann spiele ich gegen jemanden.
Mhm.
Ja, aber unter das Genre Deckbuilder-Game versteht man heutzutage, dass du, jeder hat ein Grunddeck, mit dem er startet, und während des Spiels veränderst du dein Deck.
Mhm.
Du erzeugst einen Algorithmus, sage ich mal, mit dem, was dir geboten wird. Und der Reiz an dem Spiel ist, es gibt jedes Spiel kann immer anders sein, weil es 10 Grundkarten gibt mit gewissen Effekten, die immer anders sein können, je nachdem, wie man es halt spielt. Es gibt keinen festen Regelsatz, was jetzt die Karten sein müssen, diese 10 Stück. Und das hat so eine krasse Komplexität entwickelt. Zarko hat mir zum Geburtstag einen Dominion-Koffer gebaut, damit wir alle Editionen, die wir bisher haben, da irgendwie unterbringen können. Ach, an einem Punkt gesammelt, und wir spielen das gerne in der Runde. Alle von uns in der Spielrunde spielen sehr gerne.
Mhm.
Und es ist halt, wir haben halt eben so viele Editionen und so viele verschiedene Karten, dass wir dann immer meistens so random machen. Und dann gilt es immer rauszufinden, das ist dann der Reiz des Spiels, welche Karten, die jetzt hier ausliegen, machen die beste Game Mechanic, um das Spiel möglichst zu gewinnen.
Mhm.
Und das ist halt geil an Deckbuilding. Und wie du sagtest, ein Koop, Spiele magst du gerne. Es gibt ein Koop-Deckbuilder-Game, nennt sich Aeon's End. Ist jetzt noch nicht so alt, weil Dominion gibt's schon echt eine Weile. Und auch, egal wen ich es gespielt habe, es kommt immer gut an. Es ist eine Art Koop-Spiel mit Dominion-Element, also einem Deckbuilding-Element, und meets Dark Souls, weil die Gegner sind so Dämonen.
Mhm.
Und das Cover-Monster ist so das erste Monster, was du besiegen sollst. Das sieht so ein bisschen aus wie Diablo, würde ich jetzt mal klischeehaft sagen. Und das ist einfach super schwer.
Mhm.
Und nachdem du die Runde verloren hast, und das wirst du meistens, hast du aber ein ganz anderes Gefühl, so, oh, wir hatten es fast geschafft. Komm, lass uns nochmal eine Runde spielen. Und dann versuchst du das so lange zu spielen, bis du das gewonnen hast. Und das macht den Reiz aus. Das ist halt ein Koop-Spiel. Also da spricht man sich auch ab, wer was wie spielt. Und es macht übelst Bock. Gibt's auch inzwischen schon 2 Editionen. Ich habe bisher nur die erste. Ich muss mir mal die zweite Welle, nennt sich das, auch nochmal mir beschaffen. Genau. Ansonsten gibt es noch eine Kategorie, die ich gerne spiele. Das nennt sich, der Überbegriff war Worker Placement.
Mhm.
Du hast eine gewisse Anzahl an Worker, an Meeple nennt man die auch gerne mal. Und die tust du, wenn du dran bist, tust du einen Meeple irgendwo hin, an einen gewissen Ort, und mit diesem Ort machst du eine gewisse Aktion.
Mhm.
Und das macht dann jeder Reihe um. Und dann gibt's Spiele, wie du an die Meeple zurückkommst, oder die kommen von selber zurück, je nach Spiel halt. Und das ist so erstmal die Grundmechanik. Und ich hatte damals, habe ich die liebe Sophia, die wir ja auch mal im Podcast vor ein paar Jahren hatten, mal besucht damals, wo ich noch ein Auto besaß. Und die ist auch so ein Brettspiel-Fan. Die liebt das auch ganz gern. Deswegen immer, wenn ich immer auf Instagram ein Spiel von ihr spielen sehe, frage ich sie, und taugt das Spiel was und so weiter. Hat die mir Stone Age beigebracht. Aber, das ist der Clou, in unseren Spielabendkreisen nennen wir das immer Sophia-Regel, wenn wir das Spiel komplett falsch spielen.
Okay.
Wenn wir nach Fantasieregeln spielen, dann ist es Sophia-Regel.
Mhm.
Denn sie hat die Regeln irgendwie, das ist so als hätte man die Regeln nicht richtig gelesen und einfach selber Regeln erfunden, wie man das Spiel spielt. Dass das Spiel dann nach ihrer Variante so gekommen ist, dass du das Game zerstört hast, dass du gewisse Ressourcen nicht mehr bekommen konntest, weil diese Game Mechanik, so wie sie gespielt wurde, einfach das halt zerstört hat. Da gab's Gold, du wolltest Gold haben, nee, geht nicht, weil der andere Spieler alles Gold gehortet hat schon. Und das ging, nach richtigen Regeln geht das gar nicht. Und deswegen ist es in unserem Insiderkreis immer die Sophia-Regel.
Mhm.
Und ja, Stone Age ist so eines der bekanntesten Worker-Placement-Games. Es ist schon komplexer. Aber was das Spiel nochmal steigert und auch ein wirtschaftslastiges Spiel ist wie Stone Age, ist die Architekten des Westfrankenreichs. Ein sehr kurioser Titel, aber ich lieb's auch sehr gern. Es ist sehr komplex. Also die Regeln zu erklären dauert auch immer so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber ich habe auch immer nur gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die das spielen. Das komplexeste Spiel, was ich jemals gespielt habe, ist auch eine Art Worker Placement, kann man sagen, aber auch irgendwie nicht so wirtschaftslastig, ist Brass Birmingham. Also mit Birmingham ist die Spielebarriere, ich meine, da gibt es noch eine andere, aber mit Birmingham meine ich speziell. Ich habe nie ein komplexeres Spiel jemals gespielt. Ich spiele es immer mit Zaku, da ist es so bekannt, Zaku muss lange überlegen. Er zerdenkt sich alles und dann kannst du in Ruhe deinen Scheiß machen, so erstmal so warten. Ja, ich habe ja schon meine Züge voraus, aber Brass lässt das nicht zu. Weil wenn er seinen Zug gemacht hat, kann es sein, dass dein Zug dann zunichte gemacht wird und du musst halt trotzdem viel überlegen. Also krasses Spiel, krass gebalanced, habe ich nie so erlebt. Also wenn du dich übermächtig fühlst am Ende, bist du trotzdem knappe Punktzahl drüber, gerade so gewonnen, obwohl du dich halt krass übermächtig gefühlt hast. Kann ich nur empfehlen, sehr beliebt bei uns. Und was auch ein Spiel ist, was unter dem Radar ist, aber jeder so kennt, ist der Film Dune.
Mhm.
Und da gibt's auch ein Brettspiel dazu.
Mhm.
Und oft sind ja so Lizenzspiele meistens Schrott.
Ja, meistens, bei meistens, Brettspielen.
Ja, meistens, oder, ja, meistens nur irgend so ein Abklatsch, billige Scheiße, was auch immer. Das Dune-Spiel ist richtig gut.
Ja.
Es ist ein Mix, deswegen habe ich die vorherigen Kategorien genannt. Ein Mix aus Deckbilder und Worker Placement.
Mhm.
Und so ein bisschen auch mit Armeeschlachten führen. Die ganzen Fraktionen werden dort vorgestellt. Das Spiel kam halt raus, wo der Film rauskommen wollte und dann kam halt Corona. Und da haben wir dann sozusagen das Spiel gespielt, bevor der Film rauskam, weil er das noch ergattern konnte damals. Und hatten dann so die Fraktion langsam kennengelernt. Kleiner Boost halt. Aber geiles Spiel, gefällt mir immer noch sehr gut. Ja, ansonsten gibt's auch so Spiele, die so im Weltraum spielen. Da ist ein sehr guter Vertreter Twilight Imperium. Ist aber eher nicht so meins, weil es ist mir zu wenig schlachtenlastig und es dauert mir zu lang und es ist sinnlos komplex. Schon drei Runden, also drei Spiele in meinem Leben durch und das reicht mir halt. Der bessere Äquivalent dazu ist Eclipse. Auch ein Raumschiffspiel. Ein bisschen aber auch so eine Art, wie nennt sich das, wenn du Felder entdeckst, die noch nicht vorher da waren, Dungeon Crawler.
Mhm.
So ein bisschen Dungeon Crawler und zum Ende hin führst du eher deine Schlacht, aber es führt halt zu einer Schlacht hin und nicht wie bei Twilight Imperium, wo du viele Scheiße baust und am Ende ist es trotzdem egal gewesen. So hat keinen Sinn gehabt. Egal. Ja, ansonsten letzter Abschluss. Eher so in die Koop-Minds-Gedanken-Richtung. Vielleicht habe ich da was für dich, Dave.
Mhm.
Ist einmal seit Codenames haben wir schon genannt.
Mhm.
Wo du ja hier so ein bisschen die Gedanken deines Mitspielers lesen solltest. Ähnliches Spiel, den anderen lesen können, ist The Game. Simpler Name. Man muss das Spiel besiegen.
Mhm.
Das gesamte Deck besteht aus 1 bis 100 von der Nummerierung. Jede Nummer ist einzigartig. Und du musst auf 4 Stapel verteilt diese Karten loswerden. Das Spiel hat man gewonnen. Genau, das ist das, was du auf dem Handy hast. wenn am besten gar keine Karten übrig sind vom Deck. Oder man sagt so, die letzten 7 Karten, weil die Handkarten, die du am Ende noch hast, zählen auch nochmal mit. Ist auch ein schönes, schnelles Spiel, relativ schnell. So eine Runde dauert vielleicht 15 Minuten, sage ich mal, wenn du gut schon mit als Team funktionierst. Und da ist der Clou, du darfst halt nicht sagen, was du für Zahlen auf der Hand hast. Und du musst immer ahnen, darf ich mir das jetzt erlauben? Und dann sagt der andere, nee, hier darfst du jetzt aber nichts drauflegen auf diesen Stapel. Und dann entstehen da also manchmal so Komplikationen, ja, aber ich muss ja meine Karten loswerden. Und das Spiel sagt dann auch, du musst mindestens 2 Karten ablegen von deiner Hand. Und das macht es dann halt sehr anspruchsvoll. Mhm. Es ist ein Spiel, was mit Kommunikation baut. Ich hatte es mal mit wem gespielt, zu dritt. Die eine Person hat kaum mit uns geredet, das hat das Spiel komplett zerschossen. Also du musst reden, das bringt sonst nichts. Das, dann verlierst du das Spiel einfach. Bringt nichts. Und ein ähnliches Spiel, was du auch als Bild gerade hattest, ist The Mind. Ähnlicher, anderer Ansatz, aber ist auch so ein Koop-Ding, wo du den anderen gut lesen musst, weil dann geht's ums Vertrauen, wer legt jetzt zuerst die Karte hin und vielleicht hat man sich ja geirrt. Ja, ansonsten letztes Spiel, was ein bisschen ähnlich ist wie The Game, ist Hanabi, das ist das japanische Wort für
Kirschblüte. Hanami. Ja, dieses Hanabi Feuerwerk. Ist ja,
Feuerwerk,
ja,
genau.
Mit diesem rot-schwarz-weißen
Karten. Und dann musst du auch ähnlich wie bei The Game ungefähr ahnen, was für welche Karten hat. Da wird, da sagt der Gegenüber dir, was du auf der Hand hast, weil du das nicht siehst. Du siehst immer nur den Rücken der Karten. Und du siehst wiederum von deinem Gegenüber die Karten auf der Hand, aber er sieht sie nicht und ihr müsst dann miteinander kommunizieren, was ist, und dann muss man die Karten noch irgendwann loskriegen.
Ja.
Ja.
Also die letzten 3 Spiele, die du genannt hast, das The Mind, The Game und Hanabi, alle mal gespielt. Das Hanabi ist ja wirklich so ein traditionelles, altes japanisches Spiel, was ja sogar der Hauptcharakter von Demon Slayer hat da Ohrringe von. Das habe ich einmal gespielt mit jemand, der das ständig gespielt hat, gewonnen.
Ja, jetzt ist vorbei.
Nie wieder.
Ja, weil
der hat sich so geärgert.
Ja?
Ja, der hat sich so geärgert.
Dass ich gefreut bin, dass er endlich mal einen hat, der so gut mit ihm spielt, oder was?
Ich war mir erstmal gar nicht so, hier, mache ich das gerade richtig? Dann hatte ich gewonnen. Und dachte, alles klar. Er hat, also für mich war das so trollig, es hat Spaß gemacht, so eine kleine, kurze Runde. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel ging. Und ich habe dem richtig angesehen, dass der sich da so geärgert hat. Das fand ich süß. Ich
aber mich warum gar geärgert? Aber warum?
Ja, weil der so krass war, dass der nicht damit gerechnet hat, dass der dann einfach mal verliert. Aber, das ist ewig her.
Das ist ein Koop-Spiel.
Nee, dann reden wir vielleicht von was anderem.
Ja, musst du.
Dann reden wir wahrscheinlich von was anderem.
Das ist ein Koop-Spiel. Du musst da miteinander kommunizieren und es ist das gemeinsame Ziel.
Aber ich habe das auf alle Fälle mal gespielt. Mhm. Ja. Aber es ist, ich habe das als schön in Erinnerung. So, dieses The Mind und The Game bin ich der Meinung, das haben wir auch mal bei so einem Spieleabend jeweils eine Runde gespielt, haben das gewonnen, nie wieder gespielt.
Es geht auch schwerer, dann gibt's noch mit Mods, wo das schwerer machst.
Ob das gut war oder schlecht war, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, wir haben immer noch Bibliotheksausweis für die Chemnitzer Stadtbibliothek. Da haben wir früher jede Woche Spiele ausgeliehen. Also manchmal habe ich die dann nur mit meiner Sue gespielt, wenn das halt möglich war, zu zweit was zu spielen. Und sobald was ab 3 Spieler war, da haben wir halt auch mal geguckt, ob wir nur mal irgendwie einen Freund einladen und das mal fix wegspielen. Und dann halt, wie gesagt, diese Spielegruppen, wo man dann halt manchmal mit so 5-6 Spielen jeder von uns anreiste. Dann haben wir insgesamt vielleicht 3-4 Spiele an einem Abend geschafft. Dann hast du insgesamt 10 Spiele für Stapel gehabt, mindestens die man nicht gespielt hat, aber ja, gehört dazu. Dann gab es auch Spiele, wo dann teilweise über Jahre hinweg haben wir uns da die Spielregeln immer wieder durchgelesen. Talisman war sowas, weiß nicht, ob ihr das was sagt.
Nee.
Haben wir immer wieder dabei gehabt, immer wieder die Spielregeln, wieder ein paar Seiten gelesen. Wenn da irgendwo waren da die Siedlerspieler oder Leute, die gerade irgendwie Essen vorbereitet haben, dann haben sich wieder so ein paar Nerds mit den Spieleanleitungen da von den kniffligeren Dingern hingesetzt. okay, heute schaffen wir es wieder nicht. Das nächste Mal, aber ja, das nächste Mal. Mhm. Haben es nie gespielt. Ja. Das ist aber auch irgendwo ein schlechtes Spieldesign, dann, wenn das halt einfach so verbaut ist.
Ja, und ja, du musst dir, der eine muss sich die Regeln wirklich komplett durchgelesen haben, es verstanden haben und dann kann es den anderen besser
vermitteln. Ja, genau, genau.
Aber dann zu Beginn schon hinsetzen und alle aber sind dabei, wie du es liest, ist zu anstrengend.
Ich glaube, es gab im Laufe der Jahre 3 Leute, die das mal auf sich genommen haben und das war dann auch jedes Mal aber wieder so schwer zu erklären, dass, da haben wir gesagt, es ist einfach scheiße, das Spiel.
Okay.
Ja, also das fällt mir auf
Anhieb. Wie heißt nochmal?
Talisman.
Talisman.
Talisman. Ja, also vielleicht, wenn du einmal drin bist, macht es vielleicht dann Spaß, aber wenn man halt nie dazu kommt, das zu spielen, das in so einer Nerd-Runde, wie wir das halt damals hatten. Ja, ansonsten haben viele von den Spielen, die du dann am Anfang genannt hast, das ist deine Empfehlung. Da wundere ich mich, dass ich die fast alle kannte, aber nie gespielt habe. Also ich habe zum Beispiel Dominion, was so nahe liegt, nie gespielt. Und ich glaube, das ist halt eins von den Spielen, die immer mit rumlagen.
Ich glaube, das könnte dir gefallen.
Ich glaube auch.
Die erste Edition ist dir vielleicht noch zu simpel, weil das dann, wenn du es dann sagst, oh, ich habe es einmal verstanden, wie es funktioniert, dann kann es dich langweilen so.
Ja.
Aber die späteren Editionen, die haben so eine Komplexität erreicht,
dass es du das kann auch nicht sein, mehr kannst. Es kann auch sein, dass ich die ursprüngliche Version vor 2009 Spiel des Jahres oder so, dass ich das mal gespielt habe und dann halt aber nie wieder. Das kann ich mir schon vorstellen, weil es würde mich wundern, wenn ich es wirklich nie gespielt habe. Auch das Dune, das ist ja halt auch so ein Ding, das weiß man ja, dass also in Spielekreisen ist das so beliebt, das gehypt
ist. Ja, aber das ist jetzt schon recht neu, das Spiel.
Ja, ja, ich weiß schon, aber...
Von 2009?
Ja, ja, aber ich habe das schon mitbekommen, was das für ein Hype war und das hat auch irgendjemand im Freundeskreis hatte das dann auch nochmal und hat gefragt, ob wir das mal spielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die habe ich halt alle nicht gespielt. Ich weiß, das sind so große, graue Flecken noch. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit nur überlegt, was ich noch so richtig krass empfehlen würde. Ich hatte es schon mal angesprochen, Pandemie. Das, das haben wir so 2-3 Mal gespielt. Jedes Mal irgendwie. Das
Korb und Virus-Eindämmung.
Virus-Eindämmung, genau.
Ich glaube, das ist das nicht so ein Spiel, um Leute sich so zu zerstreiten auch, weißt du irgendwie?
Nee. Also da hatten wir immer viel Spannung drin. Wir haben auch immer gewonnen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal verloren hätten. Und dann gab's mal noch, ich glaube, das war nämlich auch von Pandemie, so eine Extremversion, wo du das Spiel, die Spielteile dabei zerstört hast, während du das gespielt hast. Oh. Wie es ja bei diesen Escape Room
Boxen ist. Ja, wo du das wo du das gar nicht mehr öfters spielen sollst.
Genau, wo es wirklich so gedacht ist, du kaufst das Spiel, es war auch relativ teuer. Ich glaube, du hattest da 3 Kampagnen drin. Und da weiß ich noch, dass wir da lange diskutiert hatten, ja, ey, machen wir da wirklich jetzt das Spiel kaputt. Mittlerweile durch die Escape Room Box ist das halt so, ja, na klar, da macht man halt das Spiel kaputt. Ich versuche ja dann immer drum rum zu arbeiten und zu gucken.
Aber oft sage ich mir, das hat was 10 Euro gekostet,
ja,
so spiele ich das halt.
Ja, also ich finde es halt schade. Ich finde es ist so ein frecher Trick von der Wirtschaft, dass du dann halt mehr von den Boxen verkaufst.
Wir hatten mal eine Escape Room Runde, das war auch ein relativ einfaches Escape Ding. Wir haben das zelebriert, das Ding das so zu stückeln. Das war schön. Das war befreiend irgendwie. Wir konnten es danach halt nicht mehr weiterverkaufen, aber es war schön.
Ja, und das würde ich aber jetzt wirklich nochmal zum Abschluss so sagen, das ist so die letzten, seit wann wird es denn die geben, die Escape Room Dinger, so 7 Jahre würde ich jetzt einfach mal grob schätzen, das ist für mich, seitdem es die gibt, eigentlich so das Geilste, also das kannst du immer nehmen, das kannst du immer verschenken, das kannst du immer mal an einem Abend, wenn Leute da sind, die auch vielleicht sonst nicht so viel spielen, das kannst du immer mal mit in den Raum werfen, so ein Ding. Und ja, klar, es ist ein Abfucker, aber den Abfucker hast du gemeinsam.
Das ist schön an Koop-Spielen.
Das ist wieder schön. Und
außer wenn einer in dem Koop wiederum zu viel Macht hat und falsche Entscheidungen trifft, dann ist es immer auch frustrierend.
Ja, oder ja, wie gesagt, da vor 2 Jahren hier, wo es dann doch auch mal Streit gab, weil, ja, ist egal.
Also hat das Spiel doch diese
Potenzial. Aber das, also normalerweise, so wie ich die Escape-Dinger spiele, ich spiele auch da ganz oft die nur mit meiner Frau. Das geht wunderbar. Und ich und meine Frau, wir sind mega gut in diesen Escape-Room-Dingern.
Haben wir schon
Weil wir da, ja, du kennst doch irgendwann so
gewisse
diese Mechanics Richtung, die Mechanics, genau. Und weißt schon, wo du wie gucken musst. Und am liebsten mag ich diese Unlock-Boxen. ich dir auch schon mal empfohlen. Mhm, wir haben auch schon mal gemeinsam ein oder zwei gespielt. Ja. Die mag ich mega gerne.
Und die sind meistens auch so konzipiert, dass du nicht irgendwas zerschneiden musst.
Die sind komplett ohne zerstören. Das finde ich sehr sympathisch. Ja, die sind halt mit so Kartendecks und das klappt wunderbar. Da ist dann meistens noch irgendwie ein Bonuskram dazu und müsst noch eine App runterladen dafür. Aber die funktionieren richtig gut. Die verschenke ich auch gerne. Und da hatte ich wirklich mal einen Zeitpunkt, da hatte ich alle Unlock-Kampagnen gespielt, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Da waren wir so richtig traurig, meine Frau. Und ich so, fuck, wir haben es aufgebraucht. Es gibt keine Unlock-Spiele mehr. Aber zum Glück ist das...
Kommt wohl, da immer mal
was. Ja, genau. Raus, aber da zu dem Zeitpunkt gab es nichts mehr. Es ist alles leer gelootet. So ein Manga, der schon seit Jahrzehnten läuft, mal anfängst und dann
so findest du es
so geil und dann bist du auf immer beim aktuellsten Band und denkst, oh fuck, jetzt muss ich ja ein paar
Monate machen. Ich mich an den Regeln halten wie alle anderen auch.
Und das fand ich schon krass, dass ich das bei den Unlock-Boxen so hatte. Ja, ansonsten fällt mir jetzt nichts ganz Spezifisches ein. Harry hat es schon mehrfach gesagt, was so meine beliebtesten Arten von sozialen Happening um das Spiel rum sind.
Ja.
Sich für andere freuen, sich an der Schönheit der Spielmechanik erfreuen, ja. Die Möglichkeit haben, nebenbei zu quatschen, bestenfalls nicht so unter Zeitdruck stehen, deswegen finde ich auch meistens bei den Unlock-Dingern finde ich auch schade, dass die meistens noch ein Time-Dings mit haben. Manche haben es manchmal nicht.
Oder die Kette die Zeit
sich,
ist.
Ja, die Kette kann sich ficken. Ja, und ansonsten, ich würde gerne selber mal ein Spiel noch rausbringen. Ich habe in meinem Leben zweimal an einer Spieleveröffentlichung mit,
aber du hast nur oder das, dreimal? Den Skin gemacht, oder? Also die Designs, aber nicht die Regeln und alles.
Genau. Und dann haben wir ja immer noch dieses Spiel mich mitgemacht für die Comic Solidarity, aber das war halt so sehr oberflächlich. Ach, das natürlich.
Das ist kein komplexes Spiel.
Genau.
Das ist, nee, aber nur gebalanced, das kannst du nicht.
Genau. Machen. Aber als ich habe halt zweimal für ein Sublabel von Ravensburger habe ich halt also Skins gemacht, kann man so sagen. Eins der Spiele war sogar relativ erfolgreich, das hieß Osthessen-Tour. Das andere Spiel, das Osthessen-Tour war halt auch nur ein Skin für ein bereits bestehendes Spiel. Habe ich nie gespielt. Das Belegexemplar, was ich habe, das ist original verschweißt, steht es bei mir in der Wohnung. Ich werde mich hüten, das aufzumachen. Lass
uns mal spielen.
Und das andere Spiel heißt Wortrabatz, kriegt man wahrscheinlich nirgendwo mehr. Mhm. Das habe ich mal verschenkt, das war nicht ganz so teuer, das habe ich mal verschenkt, das habe ich einmal gespielt, dachte, okay, das ist eine sehr simple Spielmechanik. Dann hatte sich damals jemand bei dem Verlag, für den wir ja den Schlaufuchs gemacht haben, ausgedacht. Ich, ja, okay, man merkt, das ist jetzt nicht böse, man merkt, das ist jetzt nicht unbedingt der professionelle Spieledesigner, der sich das ausgedacht hat, aber man kann es mal spielen. Ist auch mehr so für Kinder gedacht, die so Sprache gerade lernen vielleicht. Und trollig, da habe ich extrem viel Aufwand reingesteckt in den Look von dem Spiel, sage ich jetzt mal. Mhm. Schöne Box, schönes Artwork. Ja, und ich ärgere mich, dass ich in meinem Leben immer mal so Ideen habe für Spiele und teilweise einfach zu spät war, weil manche von den Spielideen es mittlerweile wirklich als Spiel gibt, natürlich ausformuliert und gebalanced mit zigtausend Beta-Testern, aber so diese Grundidee, da denke ich mir, die hatte ich auch schon mal, also zu Gymnasiumszeit, ja, aber ich habe es halt nicht gemacht. Also gerade was Sammelkartenspiele anbelangt, ich habe als ich noch ins Gymnasium ging, habe ich mir mehrere Sammelkartenspiele ausgedacht und es gibt mittlerweile diverse erfolgreiche Sammelkartenspiele, die diese Mechaniken haben, die ich mir damals für mich so ausgedacht habe. Mhm. Klar, das sind naheliegende Sachen teilweise, die wahrscheinlich auch 100 andere Leute auf der Welt damals in der Zeit sich so ausgedacht haben. Aber man hat halt nichts damit gemacht. Ja. Andere Leute haben was damit
ich
gemacht.
Ich habe mir auch damals gedacht, wie es ist, wenn du was malst, dass aus einer gewissen Perspektive eine Fläche ergibt, ein dreidimensionaler Raum. Wie das so wäre, wie man das so macht. Und inzwischen gibt es Street-Art-Künstler, die das können. Wenn du an einem gewissen Punkt jetzt bist, dann sieht es aus, wäre es im Raum so gekrümmt, obwohl das, wenn du anders winkelst, sieht es irgendwie so wie so ein verzerrtes Bild aus. Ja, ich war auch damals gedacht, das gab es noch nicht.
Schlimmste Unlock-Rätsel, finale Quest, so ein Rätsel, wie du es gerade beschrieben hast. Ach, da habe ich so gekotzt, was ich stundenlang mit das so geknirbelt. Was wollen denn die von uns? Was wollen denn die von uns? Naja, so viel dazu.
Das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler.
Ja, würde ich auch sagen.
Und das habt ihr jetzt schon mitgekriegt. Ja, in dem Sinne, Hugi ist schon pennen. Wir gehen jetzt auch pennen, Dave.
Ja, dann stehe ich bald schon wieder auf. Es ist fast um vier.
Fast um vier, ach.
Angefangen haben wir kurz vor um zwei. Also ach, das passt doch ganz gut.
Gut, dann hoffe, ihr konntet daraus jetzt viele Empfehlungen herausziehen. Bitte spielt kein Phase 10, das ist ein sehr schlechtes Spiel. Und ja, würden uns über Empfehlungen freuen. Ey,
wenn wir uns da jetzt drauf hätten vorbereiten können, ich hätte nochmal so recherchiert, was habe ich denn überhaupt in den letzten 10, 20 Jahren gespielt. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch tausende Sachen, aber ich sag mal...
Vielleicht ein zweiter Teil?
Bevor wir, ja genau, wollte ich nämlich, oder dritter Teil
den noch, ja.
Bevor wir jetzt da wirklich die Leute verabschieden, würde ich sagen, ich werde versuchen, wenn es die Kinder zulassen, und meine Deadlines, im Laufe des ersten Quartals 2024 gehe ich nochmal in die Stadtbibliothek, weil ich selber besitze ich kaum Spiele, muss ich
sagen. Fotografierst alles ab, was
war. Geh nochmal echt viel durch, mach mir vielleicht auch Notizen und
sehr schön.
Ganz oft stehe ich vor so einem Spiel und denke, das habe ich doch mal gespielt. Habe ich das wirklich gespielt?
Und mit wem?
Ja, und das ist immer relativ klar, weil das war viele Jahre lang immer so dieselbe Gruppe. Mhm. Und da gucke ich nochmal, weil es waren echt noch viele geile Sachen dabei, bin ich der Meinung. Aber dazu später noch mehr.
Dazu später. Lasst euch überraschen. Wir lassen uns auch überraschen. Und wünschen einen schönen Abend, Tag, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer.
Und hört euch echte Spiele-Podcasts an. Gibt da wirklich richtig krasse Podcasts, die ich auch früher gerne selber angehört habe. Die werden sich jetzt das hier anhören und denken...
Warum diese Amateure? Jetzt
machen die das auch noch. Das ist wie wenn
diese irgendwie... Diese verkackten Nerds.
Ich hasse das auch. Nee, was heißt, ich hasse das auch. Ich finde es eigentlich gut, wenn so Leute, die vielleicht so aus der Manga-Anime-Szene prinzipiell sind, aber nicht jetzt Zeichner zum Beispiel, wenn die mal einen Podcast machen über die deutschen Mangaka, sag ich jetzt mal, oder Manga in Deutschland, Eigenproduktion, die Geschichte kurz zusammengefasst, die sind nie richtig oder besonders gut. Ich finde es aber gut, dass Leute das mal bedienen, dass deren Hörende darauf hingewiesen werden, ja, das gibt's, okay, und dann stoßen sie vielleicht auch mal auf Leute wie Huki und mich. Das ist ja schön, aber ich denke dann immer, wenn ich das höre, das ist fachlich immer so falsch. Ich nenne jetzt natürlich ja nicht die Podcasts, die sowas schon gemacht haben. Mhm. Ich denke immer, ey Leute, ja, ihr habt überhaupt keine Ahnung von der Materie. Und ich weiß, das werden auch viele Leute denken, wenn wir uns mal auf eins von diesen vielen Themen stürzen, wo wir halt nicht so mega drin sind. Ich habe auch schon manchmal entsprechendes Feedback bekommen. Und Brettspiele, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich spiele gerne Brettspiele, aber ich habe mich noch nie auf so einem nerdigen Level damit beschäftigt, dass ich das Recht habe, da jetzt so krass drüber zu quatschen. Mhm. Ich habe bei dir wirklich das Gefühl, ihr habt das wahrscheinlich schon
wir euch erarbeitet. Wir lieben komplexe Spiele. Wir mögen wirklich mehr anspruchsvoller, weil dann mehr Möglichkeiten entstehen und nicht so ein simplen Rotz rauskommt. Genau, in dem Sinne wünschen wir noch einen schönen Abend.
Jetzt aber. Also heute bin ich sogar mal wie, jetzt bin ich auch so ein bisschen wie, jetzt bin ich fast schon.
Tschüss.